Herzlich willkommen beim Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Dvorak und heute lernen wir die Lösungen von 2Power WP Plus kennen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer aktuellen Folge des Contracting Casts. Ich bin heute nicht alleine, sondern habe einen Gast eingeladen, auf den ich mich ganz besonders freue, weil er Sieger unseres Innovationsforums online aus März 24 ist. Hallo und herzlich willkommen, Jan Rettinger.
Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wohlverdient, Jan, sehr gerne, dass du hier bist. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst und was dich heute in diesem Podcast führt.
Jawohl, sehr gerne. Also mein Name ist Jan Rettinger. Ich bin jetzt seit circa 3,5 Jahren bei der Firma Peit GmbH in Kleinostheim, nähe Aschaffenburg, tätig und nebenberuflich seit 1,5 Jahren als Energieberater für Wohngebäude im Bestand.
Nebenberuflich, das heißt, das machst du auch nicht im Rahmen deiner Tätigkeit für Peit.
Richtig, genau. Das hatte ich mal vor 2 Jahren angerissen, aber die Geschäftsführung hat sich dagegen entschieden, unser Produktportfolio in der Hinsicht zu erweitern. Deswegen habe ich es als Ergänzung sozusagen für unsere Kunden im Einfamilienhaus und Bestand trotzdem vorangetrieben, sodass ich in den Fördermitteln auch entsprechend als Energieeffizienzexperte, heißt es ja fachkorrekt gesehen, wiederum Förderanträge stellen kann und auch vollumfänglich beraten kann über die Heizungstechnik hinaus, wo es ja bei unserem System mit dem Markennamen 2Power WP Plus System letztendlich darum geht.
Ja, schön. Danke für die Überleitung. Ich hätte auch Lust einzusteigen auf Energieberatung, gerade heute 2024 mit all den Fragen, die dahinter stehen. Aber wir wollen ja schauen auf die 2Power WP Plus. Und mit dem, ich hatte das eingangs gesagt, hast du die Teilnehmenden bei unserem Innovationsforum online am meisten überzeugt. Vielleicht magst du uns kurz erläutern, worum es da eigentlich geht, was sich hinter diesem Namen verbirgt.
Also wenn wir den Markennamen erstmal unterteilen in 2Power, das ist dann Strom und Wärme aus einem System, wiederum die sogenannten PVT-Kollektoren, also photovoltaik-thermische Module auf dem Dach, als Wärmequelle für die Wärmepumpe, also das WP als zweiten Inhalt des Markennamens 2Power WP. Und das Plus als Ergänzung für innovatives System gewissermaßen. Gesamt gesehen, um nochmal Revue zu passieren oder das System in einem Satz leichter und verständlicher zu erläutern, es ist eine Alternative der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Also mit den PVT-Kollektoren haben wir die Wärmequelle auf dem Dach rückseitig, um eine Wärmepumpe im Innenraum, also im Technikraum, wo die Öl- oder Gasheizung früher war im Bestandsgebäude, zu ersetzen.
Ich versuche das mal in meinen Worten wiederzugeben. Wenn ich mit euch zusammenarbeite, bekomme ich einen PVT-Kollektor, der aufs Dach gesetzt wird und der Wärme und Strom erzeugt. Und die Wärme nutze ich als Umweltenergie für die Wärmepumpe.
Genau,
die richtig. Die auch von euch kommt oder die ich von woanders her beziehe?
Letztendlich sind wir, also die Peit GmbH, um dann nochmal eine kurze Unternehmensvorstellung machen zu dürfen, aus der Industrie gekommen. Also Peit steht für Patente und Ideen. Und dahingehend hatten wir über die Jahre unsere ersten Berührungspunkte mit erneuerbaren Energien so um die 2005 bis 2010 rum, wo es um die Entwicklung und Herstellung von Kristallisationsöfen ging für Solar-Silizium-Wälfe, also die Rohform der PV-Module. Und dahingehend hat sich irgendwann das Geschäftsmodell bzw. die Kundschaft ja geändert. Die PV-Branche ist vor allem in Deutschland ja eingebrochen, was die Herstellung angeht. Somit haben wir da einen großen Kunden verloren und wollten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich behalten. Und dadurch sind wir in die PV-Branche reingerutscht, wenn ich es mal so ausdrücken darf, was die Installation von PV-Anlagen angeht, auch Solarthermie teilweise. Und man hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das System optimieren. Zur damaligen Zeit war auf den Dächern die Photovoltaik verbreitet und auf der anderen Seite die Solarthermie. Also von der Ästhetik her vielleicht zwei Systeme auf einem Dach. Sieht für die Optik nicht optimal aus und vielleicht auch die Effizienzsteigerung, die noch gegeben sein könnte, wenn man ein Hybridmodul, kurz genannt den 2Power PVT-Kollektor, an den Markt bringt.
Das heißt, ich habe die Umweltenergie, die Umweltwärme, die aus der PVT-Anlage kommt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein Einfamilienhausdach? Reicht das aus? Brauche ich eine zweite Umweltquelle oder ist das ein System, wo du sagst, nee, mit den Modulen hat man alles, was man braucht?
Das kommt letztendlich ganz drauf an. Also in egal für welches Wärmepumpensystem sich heute der Gebäudeeigentümer entscheidet, es hängt vom Wärmebedarf des Objektes ab. Also wenn wir das Einfamilienhaus jetzt als konkretes Beispiel nehmen, sagen wir mal Baujahr 1970 und mit guten 2000 Liter Ölverbrauch im Jahr, also schon sparsam, muss man wohlgemerkt sagen, dann bräuchten wir an die 25 PVT-Kollektoren auf dem Dach von unseren Two-Power-Kollektoren. Das hängt mit dem zusammen, dass auf der Rückseite der thermische Anteil ein Aluminiumabsorber als Wärmetauscher agiert und dieser muss wiederum eine gewisse Fläche für die Luftzirkulation und die Abwärme von der Vorderseite PV erbringen, sodass es überhaupt als Wärmequelle funktioniert. Unsere kleinste Anlage tatsächlich auf dem Dach ist mit 12 PVT-Kollektoren, aber mit Ergänzung einer zweiten Wärmequelle, wie du gerade angeschnitten hattest. Also da wurde das Erdreich mit eingebunden, die oberflächennahe Geothermie. Und demzufolge ist das System auch skalierbar, also über das Einfamilienhaus hinaus können wir auch im Mehrparteienhaus, wie es dann ja eher zielführender für deine Mitglieder im WEDEC-Verband wäre.
Genau.
Was jetzt Contracting angeht und alles drumherum, da ist der Two-Power-PVT-Kollektor eher die Regenerationsmöglichkeit für die Geothermie und nicht alleinstehend die Wärmequelle.
Vielleicht kannst du noch ein paar Worte verlieren zur aktuellen Marktsituation, was PVT-Anlagen insgesamt betrifft.
Ja klar, also grundsätzlich die PVT-Anlagen oder PVT-Kollektoren sind bereits seit über 10 Jahren auf dem Markt. Aber auch wenn ich in meinem Freundeskreis mal zur späten Stunde oder auch allgemein mal einen Kaffee trinken oder danach frage, ob PVT ein Begriff ist, eins von 10 haben wir durch mich wohlgemerkt schon davon gehört. Also es ist ganz klar ein Nischenprodukt. Und dahingehend gibt es beispielsweise auch das Verbundvorhaben Integrate, also die Initiative zur Marktetablierung und Verbreitung von PVT-Kollektoren und Wärmepumpen im Gebäudesektor. Dahingehend als Leiter des Ganzen des Fraunhofer ISE, also Fraunhofer Institut für Solare Energietechnik und weitere Verbundpartner aus der Forschung und auch Industriepartner, wie wir als PEIT GmbH als konkretes Beispiel. Und diese Anschrift oder auch diesen Input kann ich definitiv empfehlen, um auch Studien aus Forschungsinstituten oder auch generell die Marktsituation und Möglichkeiten von PVT sich zu informieren.
Darf ich mal vielleicht, woran liegt das denn nach deiner Einschätzung oder auch vielleicht nach den Ergebnissen? Sind PVT-Module, haben die eine geringere Stromausbeute als reine PV-Module oder sind die einfach nicht so alt? Was sind so die Hauptgründe?
Also zum einen, PVT-Kollektoren haben tatsächlich bis zu 5% mehr Stromertrag als normale PV-Module, jetzt auf den Quadratmeter gesehen, weil auch übers Jahr, beispielsweise die Monate März, April, wo noch geheizt wird und deutlich wärmer entzogen wird, die Temperatur des PVT-Kollektors optimiert wird. Also bekannt ist ja sicherlich, bei zu hohen Temperaturen ist der Stromertrag minimiert, auch bei deiner PV-Anlage auf dem Dach. Im Hochsommer bekommst du da weniger als in der Übergangszeit, einfach physikalisch gesehen. Und dahingehend haben wir da jetzt einen zusätzlichen Input, aber ganz klar, das PVT-Modul ist ja auch ein bisschen kostspieliger als ein PV-Modul. Also das könnte ein Punkt dafür sein, dass in der Praxis doch lieber die PV-Anlage bevorzugt wird, rein um sich auf den Strom zu fokussieren, weil Strom das wertvollere Gut ist und eine normale Luftwärmepumpe auch gesondert dazu investiert werden kann. Also auch die Investitionsausgaben können geteilt werden und müssen nicht in einem Rutsch getätigt werden.
Und wie sieht das dann mit der Förderung aus? Sind da PVT-Anlagen besser unterwegs als PV-Anlagen?
Es kommt jetzt darauf an, wie man es sehen möchte. Also sie sind zum einen von der Nullsteuer betroffen seit Anfang 2023, sowie auch PV-Anlagen selbst. Das heißt konkret, die sind zu Nettopreisen beim Solateur zu beziehen, bis 30 kW Anlagengröße auf Wohngebäude und öffentliche Gebäude. Dann haben wir die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Konkret als Einzelmaßnahmen bzw. Heizungsförderung seit diesem Jahr bei der KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau, und sind üblicherweise mit bis zu 55% Fördersatz auf 30.000 Euro für die erste Wohneinheit gedeckelt für ein Heizungssystem. immer in Kombination mit der Wärmepumpe. Auch hier ganz klar der Einschnitt in die Fördermittel oder Fördergelder generell. PVT-Kollektoren werden nur noch mit einem gewissen Anteil gefördert, beziehungsweise es gibt einen pauschalen Abzug für den PV-Anteil. Und der ist unseren Erachtens nach, also wenn ich im Sinne aller Industriepartner für die Herstellung und Lieferung von PVT-Kollektoren sprechen darf, zu hoch. Also auch Integrate ist diese Ansicht mit 1500 Euro pro kW Peak als pauschalen Abzug, entspricht nicht der Marktsituation. Die PV-Anlagen sind ja die letzten Jahre deutlich günstiger geworden, vor allem jetzt die letzten 1,5 Jahren. Und der Anteil für den PV, ja, oder andersrum gesagt, der PV-Anteil des PVT-Kollektors ist deutlich geringer als der thermische Anteil. Deswegen ist es schade, dass die Fördermittelgeber dahingehend PVT so einschränken und dadurch dafür sorgen, dass die normale PV- und Luftwärmepumpe als Gesamtkonzept bevorzugt wird.
Okay, und was die aktuelle Marktsituation von Wärmepumpen betrifft, da waren ja auch dieses Jahr in den letzten Wochen und Monaten schon nicht ganz so gute Nachrichten zu hören.
Richtig, das macht es auch nicht besser. Also als konkrete Zahlenbeispiele, die ich auch gerne in meiner allgemeinen Präsentation auf Gemeinden und so weiter halt und mitnehme als Ersteinstieg. Wir hatten im Jahr 2023 1,3 Millionen Wärmeerzeuger. Ja. Davon wiederum jede vierte eine Wärmepumpe. Die Gasheizungen im Vergleich zum Jahr davor, 2022, sind um 44% gestiegen und wurden mehr installiert und die Ölheizung um 100%. Ja. Also vor allem im Bestand wird ganz klar auch zusammenhängend mit dem Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz auch in den Medien bekannt mit den 65% erneuerbare Energien, hat zu enormer Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger geführt, sodass man lieber, ganz plump gesagt, nochmal die alte Heizung getauscht hat, die alte Gasheizung für 15.000, 20.000 Euro durch eine neue ersetzt hat und hat jetzt wieder 20 Jahre lang seine Ruhe.
Okay, wenn ich ich weiß nicht, ob das eine ketzerische Frage ist, wenn ich jetzt auf das Dach noch zusätzliche Module als weitere Quelle mache, kannst du da grob was zu sagen zur Wirtschaftlichkeit? Ich habe zusätzliche Investitionskosten, die das teurer machen, habe natürlich aber auch durch die Strombereitstellung und dann entweder Regeneration, zweite Wärmequelle, Effizienzvorteile. Gibt es da so eine grobe Orientierung, ab wann sich das lohnt?
Sehr schwierig und sehr individuell. Also vielleicht als Projektbeispiel, was ich an der Stelle mitgeben kann und mal erläutern darf, ist eine Seniorentagesstätte. Die hatten wir 2019 umgesetzt. Da war auch ein entsprechender Energieberater mit eingebunden. Und da ging es darum, wohlgemerkt Neubau, kein Bestand, ein CO2-neutrales Gebäude zu festigen. Und man hat in der Marktstudie die normale Luftwärmepumpe mit der Außenanlage plus PV-Anlage mit unserem System verglichen, also dem Two-Power WP Plus System mit besagten PVT-Kollektoren und eine Sohle-Wasserwärmepumpe in Kombination mit den Erdwärmekörben, also eine oberflächennahe Geothermie. Und in diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass Variante 1, also Luftwärmepumpe und PV-Anlage, bilanziell nicht CO2-neutral wäre, weil wiederum die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe vielleicht so bei ca. 3,0 bis 3,5 liegt und die PV-Anlage übers Jahr gesehen nicht genug Strom erbringt, um den Netzzukauf für die Wärmepumpe auszugleichen, der ja üblicherweise noch mit fossilen Brennstoffträgern erbracht wird oder teilweise besser gesagt. Und bei unserem System, dadurch, dass wir die PVT-Kollektoren, aber auch das Erdreich mit als Wärmequelle haben und somit konstantere Temperaturen als nur über die Außenluft, haben wir eine Jahresarbeitszahl von 4 bis 4,5 und die PV-Anlage war begrenzt. Also man konnte für Variante 1 nicht einfach die PV-Anlage größer machen, um es bilanziell dann doch darzustellen, sodass am Ende des Tages unser System die Nase vorn hatte und dann auch umgesetzt wurde. Und das Ziel erreichen konnte eines CO2-neutrales Gebäudes, Stand heute sozusagen schon.
Ja, wie du sagst, mit Neubau halt. Ne? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du hast gesagt, das wurde dann umgesetzt. Habt ihr das mit einem Contracting-Unternehmen umgesetzt oder hat das dann der Auftraggeber selbst gemacht?
Das ist der Auftraggeber selbst. Das ist ohne Contracting-Modell. Das ist über die Caritas.
Ja. Habt ihr denn schon Erfahrung in Zusammenarbeit mit Contracting-Unternehmen gesammelt?
Tatsächlich in diesem Jahr werden wir Erfahrung sammeln. Also die Projekte, ist euch ja sicherlich auch bekannt, die dauern ihre Zeit.
Ja.
Und dahingehend haben wir jetzt in Zusammenarbeit mit Mai Bauträger aus Aschaffenburg, also ein Bauträger an dieser Stelle erwähnenswert, zwei Mehrparteienhäuser planen dürfen, jeweils 13 und 19 Wohneinheiten. Die technische Konstellation ist die besagte, wie bei Mehrparteienhäusern üblich, also PVT-Kollektoren von uns mit dem Markennamen TuPower und oberflächennahe Geothermie, in dem konkreten Fall die Erdwärmekörbe.
Ja.
Und die Baustelle oder auch die Umsetzung wird jetzt Mitte des Jahres beginnen.
Vielleicht nochmal eure konkrete Rolle dabei. Seid ihr nur Lieferant? Du hast jetzt gerade auch sehr viel über Vergleiche gesprochen und bringst ja zum Eingang unseres Gesprächs auch eine Expertise als Energieberatung mit. Macht ihr tatsächlich nur, ich sag mal, den Verkauf der Module oder auch Beratung, Unterstützung? Wo endet da eure Leistung?
Also Stand heute sind wir auf dem Papier ein Industrieunternehmen,
ja,
das wiederum als Hersteller für die TuPower PVT-Kollektoren agiert und die weiteren Materialien wie Wärmepumpe, Erdwärmekörbe oder auch Peripherien wie Pufferspeicher, Heizungsbau, was alles Warmwasserspeicher und alles, was zum Heizungsbau dazugehört, kaufen wir zu. Aber wir haben auch in unseren eigenen Reihen Monteure. Das heißt, wir installieren auch, und um die Frage noch mal kurz zusammenzufassen oder in einem Satz zu beantworten, wir planen, wir setzen um und wir warten auch im Nachgang. Also im Prinzip von Anfang bis Ende können wir dabei sein, müssen wir aber nicht.
Okay, aber das ist ja wichtig zu wissen, ob ich jetzt nur von euch übertrieben gesagt ein Datenblatt kriege und mich selber mit der Frage der Einbindung und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befassen muss oder ob ich da eine Unterstützung bekomme für eine Planung, auch in einem Vergleich, je nachdem, wer da als Auftraggeber am Ende hintersteht.
Genau, vollkommen richtig. Also beginnend jetzt nochmal bezogen auf den Vergleich, da haben wir ja auch einige Ingenieure im Haus sitzen und verschiedene Software-Tools. Aber ganz klar, die Abgrenzung wäre dann beispielsweise eine Wirtschaftlichkeitsberechnung oder eine vollumfängliche TGA-Planung. Da ist schon ein bauseitiges Planungsbüro passender für solche größeren Objekte.
Vielleicht nochmal drauf gucken, weil du es gerade ansprachst über die Wartung. Wie wartungsintensiv sind denn die PVT-Module?
Also PVT-Kollektoren generell sind ähnlich wie PV-Anlagen zu sehen. Also vorderseits kaum Wartung, außer man möchte den Ertrag maximieren und macht dann eine zusätzliche PV-Reinigung. Bestes Beispiel die letzten Wochen der Sahara-Staub. Das war
frag nicht, wie unsere Anlage aussieht. Ne? Genau. Aber zum Glück hatten wir ja ganz viel Regen die letzten Tage.
Richtig, vollkommen richtig. Deswegen, also normalerweise sagt man, das ist jetzt nicht wartungsintensiv und nötig im Nachgang. Die Rückseite, der thermische Anteil, das sind Steckverbinder. Wenn die einmal gesteckt sind und Rasten gesichert sind, passiert da auch nichts. Das wird durch die Inbetriebnahme ja auch gewährleistet, dass der Volumenstrom und der Druckausgleich alles passt. Ja. Und die Wärmepumpe selbst von der Steuer- und Regelungstechnik überwacht das Ganze ja mit gewissen Temperaturfühlern und andere Ventilen und alles drumherum. Ja. Die Wärmepumpe selbst, und das ist letztendlich ja auch jedem selbst überlassen, wie ein Heizungssystem auch mit Gas oder Öl. Man kann daran warten. Es gibt durchaus auch Punkte, die dafür sprechen. Im Mehrparteienhaus sowieso, was die Betriebssicherheit angeht und alles drumherum. Oder auch die bewegten Teile auszutauschen. Aber im Vergleich zur Gas- oder Ölheizung gibt es ja deutlich weniger, als was wartungsaufwendig wäre.
Ich überlege gerade noch, ob ich da recht habe, gerade wenn ich zwischendrin von meiner privaten PV-Anlage, die hat ja einen anderen Ansatz, ne? Die versucht ja, oder die macht in Anführungszeichen ein bisschen Strom für unser Haus. Das ist ja was anderes, wenn ich ein System habe, das auch die Wärmebereitstellung in so einem Lieferumfang ist, wo ich als Contracting-Unternehmer dafür verantwortlich bin, dass die Anlage jederzeit Wärme im vereinbarten Umfang zur Verfügung stellt und wo es ja dann auch wirtschaftlich viel deutlichere Auswirkungen auf mein Unternehmen hat. Wenn ich jetzt eine dreckige PV-Anlage habe, die ein bisschen weniger Leistung erbringt, dann muss ich ein bisschen mehr Strom zukaufen. Aber als Privatperson will ich sagen, es ist mir egal, aber hat das andere Auswirkungen. Und deshalb überlege ich, ob es vielleicht dann nicht doch Sinn macht, eine PV-Anlage in so einem Kontext des Contracting doch stärker zu reinigen, zu warten, häufiger mal drauf zu schauen.
Ja, genau. Also was auf jeden Fall jetzt im Contracting-Modell oder im Mehrparteienhaus generell relevant ist, ist die Wartung des Wärmepumpensystems im Technikraum. Oder auch jetzt, es sollte ein Außenhalter dabei sein, dann da auch für den Kondensatabfluss und so weiter, jetzt allgemein gesprochen für eine Wärmepumpe gesehen, die Betriebssicherheit und auch die Langlebigkeit, die Qualitätssicherung. Ja. Das ist fürs Contracting-Modell sicherlich relevant. Ob jetzt eine Reinigung der PV-Anlage, um den PV-Stromertrag noch zu maximieren, wirtschaftlich sein könnte, das kann ich leider nicht beantworten. Darauf spezialisieren wir uns jetzt nicht. Und da haben wir auch auch weitere Kosten, wie beispielsweise wieder ein Gerüst oder Ähnliches. Da gibt es ja eigene Anbieter, die sich auf derartige Geschäftsmodelle spezialisiert haben, Reinigung von PV-Anlagen und Ähnliches.
Du hattest eingangs über die Historie von Pyt gesprochen und auch über das, was ihr bisher macht. Ich bin nicht sicher, ob das so klingt, als ob ihr, ob da in Zukunft noch andere Geschäftsmodelle, Ansätze zu erwarten sind, aber gleichwohl die Frage, ein Ausblick, was ist von euch in naher Zukunft zu erwarten?
Gerne. Also grundsätzlich im Bereich erneuerbare Energien haben wir mittlerweile nicht nur das 2Power WP Plus System, sondern wir haben auch sogenannte Solardachsteine, also die Indach-PV, konkret mit dem Markenname Tegaplan derzeit. Das wäre ein Solardachstein, der für den Tegalit von Bras und für Planum von Nelskamp, also zwei konkrete Ziegeltypen, passend wären. Und du kannst dir so vorstellen, der Vorteil von einer Indach-PV ist der folgende, dass, wie der Name schon sagt, die PV-Anlage im Dach integriert ist, anstatt, wie wahrscheinlich in deinem Fall auch, eine Aufdach-PV. Das noch, auch wieder für die Ästhetik, wo du vorhin ja ein bisschen drüber geschmunzelt hast, aber da, wenn jemand vorbeiläuft oder ich auch zu meinem Haus wieder nach Hause kehre und aufs Dach schaue, habe ich eine schöne Anlage. Ja. Anstatt bei der Aufdach-Photovoltaik, wo ich vielleicht ein Befestigungssystem sehe oder Ähnliches. Und unabhängig von der Ästhetik hat es vielleicht auch Vorteile für einen Dachdecker beziehungsweise für die Gewährleistung des Dachs, besser gesagt, weil man die Ziegel nicht einflexen muss. Man muss nicht zusätzlich noch das Ganze absichern. Man hat auch deutlich weniger Gewicht, also fürs Bestandsgebäude sehr entscheidend. Wenn im Bestandsgebäude die Sparren üblicherweise nicht stark genug sind, um noch eine neue Aufdach-PV-Anlage, was die Statik angeht, zu tragen, könnte so eine Indach-PV eine gute Alternative sein. Ja. Und auch heutzutage nicht außer Acht zu lassen, das Ganze wird im Gegensatz zur Aufdach-PV in der Bundesförderung für effiziente Gebäude gefördert, weil es als integrierte Dachschicht auch für eine Auf- oder Zwischensparrendämmung in die Umfeldmaßnahmen der förderfähigen Investitionsausgaben zählt.
Vielleicht zum Abschluss, vielleicht nochmal zusammenfassend, gerade auch gerne aus Sicht von Contracting-Unternehmen, die wir ja vertreten. Was sind denn so die, weiß ich nicht, drei, vier größten Vorteile für das 2-Power-WP-Plus-System?
Also grundsätzlich, wir können mit den 2-Power-PVT-Kollektoren die Dachfläche doppelt nutzen, also Strom und Wärme aus einem System. Anstatt jetzt beispielsweise, wenn das Dach komplett mit PV-Anlagen bestückt wird, man nur den Strom erwirtschaftet und vertreiben kann. Das kann durchaus interessant sein. Dann haben wir gegenüber einer normalen Luftwasserwärmepumpe nicht den Platzbedarf. Also wir bräuchten keine Außeneinheit, wo jetzt auch im Mehrparteienhaus dann gesondert ein Platz bereitgestellt werden müsste. Heutzutage ist ja auch jeder Quadratmeter entscheidend, auch für die Bauträger. Es sollte im besten Fall auf jede Eigentumswohnung umgelegt werden und nicht zum Gemeinschaftseigentum zählen, wie es bei so einem Platzbedarf für die Außeneinheit wäre. Dann die Geräuschentwicklung, ganz klar. Wir haben eine leise Wärmepumpe. Das ist auch sehr zu bevorzugen.
Ja.
Und in der größeren Anlagenkonstellation, also auch mit Erdsonden, haben wir mit den 2-Power-PVT-Kollektoren eine Regenerationsmöglichkeit. Also wir können das Erdreich entlasten. Es kann auch dafür sorgen, dass weniger Erdsonden gebohrt werden müssen oder auch weniger tief. Da gibt es ja auch zwischen 30 bis 100 Metern Bohrtiefe alles Erdenkliche, je nachdem, was auch das zuständige Amt, also die untere Wasserschutzbehörde als konkretes Beispiel, genehmigt. Je nach Gebiet, jetzt auch in Ballungsgebieten oder in Großstädten, Berlin als Beispiel, ist Geothermie nahezu ausgestorben, weil überall nicht genehmigt wird. Ja. Da wäre es auch eine Möglichkeit, um mit den PVT-Kollektoren als zweite Wärmequelle die Außenheit zu verkleinern. Also diese Hybridkonstellation gibt es auch. Das wäre so in Kurzfassung die wichtigsten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Jan. Kontaktdaten von dir, die schreiben wir oder die drucken wir ab in der Folgenbeschreibung. Sonst bist du auch gut zu finden bei LinkedIn, Jan Rettinger mit E und Doppel-T. Und genau, ich persönlich finde das eine ganz spannende Lösung, weil ich, du hast es gerade angesprochen, Platzprobleme und gerade in Ballungsräumen haben wir ja nicht nur die Frage über Außeneinheiten und die Frage mit PV-Anlagen auf den Dächern. Wir haben ja auch Herausforderungen, was die Bekühlung im Sommer betrifft. Über Grünflächen müssen wir Dachbegrünungen machen und die Flächenkonkurrenz, die da sicherlich ein Thema ist. Und insofern Systeme, die da einen intelligenten Beitrag zu leisten, finde ich persönlich ganz interessant. Und auch die Teilnehmenden vom Innovationsforum fanden das so spannend, dass sie da dich zum Sieger gewählt haben. Ich bin gespannt darauf, wieder von dir zu hören und von Pite zu hören und oder 2Power WP Plus und freue mich auf den weiteren Austausch und wünsche dir viele gute Kontakte zu Contracting-Unternehmen, um spannende Projekte umzusetzen, von denen wir dann gerne wieder was hören.
Jawohl, dann vielen Dank, Tobias, an der Stelle und ja. Bis zum nächsten Mal.
Ja, alles Gute, Dankeschön.